Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wichtige Info direkt am Anfang von mir an euch. Es ist seit gestern Nachmittag nicht mehr richtig hell geworden. Es war heute den ganzen Tag dunkel und ich möchte das nicht. So, ist jetzt mal ein Statement, da guckt ihr, ne? Pascal Fischer bei mir heute Abend. Regt dich das auch auf, wenn es nicht hell wird? Oder bist du da so, sagst du, oh, ist mir egal?
Nee, doch, ich bin dann so apathisch, dass ich mich schon gar nicht mehr aufregen kann. So müde, ja.
Ja.
Ich brauche Sonnenlicht oder eine Tageslichtlampe.
Aber ich freue mich, dass du noch sprechen kannst im Radio, trotz der Bad Vibes durch die Dunkelheit. Ich möchte das nicht. Das ist auch das Motto von den Umweltaktivisten, die verhindern wollen, dass der Hambacher Forst abgeholzt wird. Das darf ja passieren seit heute, nach jahrelangen Streitereien und juristischen Auseinandersetzungen. Was an diesem Stück Wald eigentlich so besonders ist und wie die Baumbesetzer diesen Tag erlebt haben, das erfahrt ihr in dieser Stunde Redaktionskonferenz. Ich bin Sonja Meschkat. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Das ist ein Riesengebiet, rund 85 Quadratkilometer, also fast so groß wie Sylt. Das ist der Hambacher Forst. Der liegt ganz im Westen von Deutschland, zwischen Aachen und Köln, im rheinischen Braunkohlerevier. Und der Hambacher Forst ist eben in dieser Gegend der größte Tagebau, den es gibt. Der Hambacher Forst wird seit heute abgeholzt, das hat das Verwaltungsgericht Köln so entschieden, nach jahrelangem Streit zwischen dem Energiekonzern RWE auf der einen Seite und Braunkohlegegnern und Umweltaktivisten auf der anderen Seite. Teilweise haben die das Gebiet und die Bäume im Forst ja besetzt. Habt ihr mitbekommen, haben wir hier auch schon drüber berichtet in Deutschlandfunk Nova. Uns interessiert an der Stelle jetzt nochmal, was ist eigentlich so besonders an diesem Stück Wald? Und Stefan Beuting, unser Reporter, erklärt's nochmal.
Der Hambacher Forst, das derzeit wohl berühmteste Stückchen Wald der Bundesrepublik.
Also ein sehr artenreiches Waldgebiet mit Maiglöckchen, Stieleichen, Hainbuchen.
Dirk Jansen ist vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, Geschäftsführer des Verbandes Nordrhein-Westfalen. Er kämpft für den Erhalt dieses Gebietes, was leider oberhalb eines Braunkohleflözes liegt.
Also momentan habe ich Angst.
Angst um den Hambacher Wald, aber auch um die Aktivisten, die den Wald beschützen. Und Angst davor, dass Leute wie Guido Steffen einfach durchziehen.
Ich liebe Wald. Ich kenne diesen Wald seit meiner Kindheit.
Steffens Liebe zum Wald ist eher privater Natur. Er arbeitet als Pressesprecher bei RWE Power, steht also beruflich eher auf Braunkohle.
Wir werden in dieser Rodungsperiode, die ja bis Ende Februar geht, ungefähr 80 Hektar roden müssen.
Auf der einen Seite ein milliardenschwerer Energieriese, langfristige Interessen und ein Gerichtsurteil, was die Ausweisung als Abbaugebiet für rechtens erklärt. Auf der anderen Seite Naturschützer, die die öffentliche Meinung zu großen Teilen auf ihrer Seite haben. Und dazwischen ein Waldgebiet.
Diese wunderschönen blühende Krautschicht zusammen mit den großen uralten Bäumen, in denen sehr viele Baumhöhlen sind, die für Spechte von Bedeutung sind, aber auch als Lebensraum und Wochenstube für die Fledermäuse. Wir haben zum Beispiel im Hambacher Wald zwei Wochenstubenkolonien der sehr seltenen Bechsteinfledermaus. Das ist einzigartig für diesen Bereich Deutschlands.
Dirk Jansens Meinung nach hätte das längst als Flora-Fauna-Habitat, als FFH-Gebiet nach Brüssel gemeldet werden müssen. Wurde es aber nicht. Das Gericht hat die Bedeutung für den Naturschutz in seiner Entscheidung vom Freitag auch gewürdigt. Das reichte aber nicht, um die RWE-Abbaupläne zu kippen.
Im Vordergrund steht bei vielen Menschen natürlich die Entrüstung darüber, dass da Wald weichen muss. So bedauerlich das ist, unter dem Wald liegt eine Braunkohle, die für Deutschlands Energieversorgung gebraucht wird.
Steffen argumentiert, dass auch RWE mittelfristig den Kohleausstieg plane. Aber
die Energiewende ist nun mal eine Energiewende und keine Energiebremse.
Und weil der 450 Meter tiefe Tagebau da eben fördern müsse, müsse der Wald weg. Steffen verweist dann noch auf die Renaturierungsmaßnahmen des Konzerns. In wenigen Jahrzehnten stünde dort ein Jungwald mit hohem ökologischen Nutzen. Damit hätten die konzerneigenen Biologen schon viel Erfahrung. Für Dirk Jansen ein schwacher Trost.
Es ist noch ein intaktes Ökosystem, was eine Genese von 12.000 Jahren hinter sich hat. Das heißt, seit der Nacheiszeit gibt es dort Wald.
Steffen sagt, in der jüngeren Geschichte sei der Wald zwischenzeitlich abgeholzt worden und gar nicht so alt. Aber ob der jetzt Tausende oder Hunderte Jahre alt ist? Im Frühjahr, das ist klar, ist ein weiterer Teil des Forsts Geschichte. Energieversorgung versus Naturschutz. Großkonzern gegen Aktivisten und öffentliche Meinung. Wenige Wochen nach der Klimakonferenz, in der sich Deutschland für den Ausstieg aus der Braunkohle ausgesprochen hat, heute eine Entscheidung für den Ausstieg aus dem Artenschutz.
Ich habe nicht nur Angst um den Wald, sondern ich habe auch Angst um Leib und Leben der verschiedenen Akteure, weil die leichtfertige Aufgabe eines Vergleiches durch das Land und durch die RWE Power AG war kein Beitrag zur Deeskalation einer aufgeheizten Situation.
Im Hambacher Forst haben die umstrittenen Rodungsarbeiten begonnen. Das Verwaltungsgericht Köln hat das erlaubt. In den letzten Jahren sind viele Umweltschützer und Aktivisten dort gewesen vor Ort. Sie haben sich gegen den Braunkohleabbau gestellt, entweder mit Protestcamps oder mit Baumhäusern. Und heute, am ersten Tag der Rodung, gab es natürlich auch schon die ein oder andere Auseinandersetzung mit der Polizei. Peter ist Pressevertreter der Baumbesetzer. Peter heißt im echten Leben anders. Wir nennen ihn jetzt einfach, der Einfachheit halber, mal so. Und Peter kann uns sagen, wie das heute abgelaufen ist aus seiner Sicht im Hambacher Forst. Peter, grüß dich.
Guten Tag.
Guten Tag, guten Abend. Was sagst du denn? Also wie ist diese Rodung heute abgelaufen? Wann ging das eigentlich los? Relativ früh schon?
Also für manche von uns ging es heute schon um 3 oder 4 Uhr los, damit aufzustehen und irgendwo Wache zu schieben, um zu gucken, wie viele Fahrzeuge des Sicherheitsdienst oder der Polizei anrücken. Und da wurden um 6 Uhr schon die ersten Schwertransporter, vermutlich mit Rodungsfahrzeugen, gesichtet. Kurz darauf die ersten Polizeifahrzeuge. Um 7 Uhr hatten wir den ersten Helikopter über dem Wald, den dann auch manche Leute über ihrem Baumhaus erleben durften oder aushalten mussten. Und dann später sind die Aktivistinnen im Wald umzingelt worden. Nicht ganz lückenschließend, aber es waren so über den Wald verteilt. Außenrum Polizei waren unterwegs, die auch Fahrzeuge kontrolliert haben und Menschen gleich empfangen haben. Das heißt, die Polizei hat volle Arbeit geleistet, um uns von Anfang an mit in Schach zu halten.
Wie viele Leute seid ihr denn im Moment überhaupt? Also wie viele Aktivisten sind jetzt im Moment im Wald?
Boah, das ist natürlich speziell heute, sind nochmal extra Leute angereist für den Beginn der Rodungen, für eventuelle Räumungen, die wir ab heute erwartet haben. Ich würde sagen, heute waren mindestens 100 Leute vor Ort, vielleicht auch nochmal ein gutes Stückchen mehr. Genau, ein Teil davon lebt regelmäßig schon länger im Wald, auf 13 bis 25 Meter Höhe in Baumhäusern oder auch auf Zelten oder Bodenstrukturen.
Und wie viele Besetzer sind dann heute runtergeholt worden von den Bäumen, beziehungsweise wie viele Bäume sind gefällt worden? Kannst du das sagen?
Besetzer von ihren Baumhäusern geholt wurden heute gar keine. Mhm. Heute wurde ein Teil des Waldes gefällt, wo noch keine Baumhäuser stehen. Wir vermuten, dass im Laufe der Woche es noch dazu kommen wird, dass die Polizei Menschen aus ihren Baumhäusern holen wird mit Hebebühnen und anderen Kletterteams. Heute kam es höchstens dazu, dass einzelne eher unbemannte Bäume vielleicht mal kurz beklettert wurden und dann Leute wieder runtergeholt wurden. Davon habe ich aber eigentlich auch nichts mitbekommen. Es gab eher friedliche Proteste und Blockadeversuche auf Zufahrtsstraßen und um die Rodungsmaschinen, und es wurde auch geschafft, die Rodungen für mindestens 1 Stunde komplett aufzuhalten und wahrscheinlich auch immer wieder zu verzögern, auch im Abtransport der Bäume. Und die Polizei hat da mit Pfefferspray und auch Menschen durch die Gegend schubsen und kleinen Blockadenräumen im RWE-Zugriff verschafft.
Wie habt ihr euch verhalten? Also wie war eure Aktion friedlich?
Genau, also wir sind hier in eher autonomeren Kleingruppen, zum Teil auch in Bürgerbewegungen aktiv. Der Großteil davon ist friedlich. Andere sind an sich auch militant. Heute gab es aber keine größeren Auseinandersetzungen. Und ich habe noch ein kurzes Video gerade im Kopf, wo Menschen geschrien haben, wir sind friedlich, was seid ihr? Und von der Polizei Pfefferspray auf die Leute geregnet hat. Genau, das waren eher so die Bilder von heute, die mir noch im Kopf sind. Und bin gespannt, wie es die nächsten Tage weitergeht auch.
Genau, das wäre nämlich jetzt auch noch eine Frage von mir. Also die Rodungsarbeiten, die sollen ja dann noch gehen bis ins kommende Jahr. Was ist denn eigentlich euer Plan? Also was ist euer Konzept für die nächsten Wochen?
Unsere Pläne für die nächsten Wochen sind, die Rodungen und vor allem auch die Räumungen so gut wie möglich aufzuhalten und verzögern und dabei mit sehr, sehr vielen Menschen einfach große Aktionen zu starten, große Bilder rauszukriegen, aber auch wirklich faktisch die Zerstörung des Waldes direkt mit unseren Körpern oder auch mit Barrikaden, die wir gebaut haben, aufzuhalten. Und dafür können wir jede Menge Leute brauchen und reisen auch gerade im Moment aus ganz Deutschland, zum Teil aus Europa, Menschen an, um hier mit den Wald und das Klima verteidigen.
Peter, danke, dass du uns mal deine Eindrücke von heute, vom ersten Tag geschildert hast. Heute ist der Hambacher Forst, heute ist dort begonnen worden mit den Rodungsarbeiten. Das Verwaltungsgericht Köln hat das gestattet. Die Waldbesetzer verfolgen diese Arbeiten natürlich und Peter ist der Pressesprecher, wenn man so will. Der Baumbesetzer hat uns hier mal erzählt, wie dieser Tag aus seiner Sicht abgelaufen ist.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ab heute dann Dauerwerbesendung, vermute ich mal, für Prinz Harry im britischen Fernsehen, denn Prinz Harry wird heiraten. Ja. Er hat sich verlobt und zwar mit seiner Freundin Meghan Markle. Pascal Fischer, der Rolf Seelmann Eggebert von Deutschlandfunk Nova, hat den Verlobungsring schon gesehen. Ganz spontane Aktion von Prinz Harry oder wie ist das gelaufen?
Nee, das war jetzt nicht heute, sondern irgendwann diesen Monat eben. Da hat er sich verlobt. So undeutlich hat es zumindest Clarence House bekannt gegeben heute. Das ist die Londoner Residenz von Prinz Charles. Und die Eltern von beiden, ja, die haben alle ihren Segen gegeben, hieß es dann. Harrys Oma Elizabeth II. Zeigte sich auch, Zitat, sehr erfreut.
Mhm. Harry ist bestimmt auch erfreut, weil die Spekulationen ja immer, bedrängender wurden in den Medien. Ne? Das war
einfach für ihn. Harrys Pressesprecher hat heute auch nochmal bestätigt, das wurde ihm alles zunehmend unangenehm. Und Megans Mutter ist ja schwarz, da hat es im Netz und auch in manchen Boulevardblättern ja echt Sexismus und Rassismus so ein bisschen gehagelt. Das hat der Pressesprecher heute nochmal explizit kritisiert.
Und es ist ja auch ein Schritt in die Zukunft, ne? Heiraten?
Ja, nicht nur das. Meghan Markle ist ja auch die erste geschiedene US-Bürgerin, die in das britische Königshaus einheiratet, nach Wallis Simpson. Und das war ja schon 1936, ne? Wir erinnern uns alle. Nein, und damals musste dann ja Simpsons Mann König Edward VIII. Abdanken, weil das echt ein Skandal war.
Wie geht's jetzt weiter für Harry und Meghan?
Ja, die wollen erstmal in Nottingham Cottage wohnen. Das ist Harrys Wohnsitz auf dem Grunde des Kensington Palasts. Heirat steht dann im Frühling an, finde ich, für ein bombastisches Fest, das es ja hoffentlich wird, ziemlich ambitioniert. Sind ja nur noch ein paar Monate.
Ja, ist nicht so lang.
Und ja, ich weiß nicht, ein bisschen Angst habe ich dann ja doch vor seinem Junggesellschaftenabschied, ne, ob er da ein letztes Mal aufdreht, so als Nazi mit Hakenkreuzbinde beim Nacktbillard. Man weiß es nicht.
Naja, eine wilde Party würde er ganz bestimmt feiern. Warum auch nicht? Wir sind gespannt und werden das natürlich weiter beobachten. Harry wird heiraten, Prinz Harry, Pascal Fischer, mit allen, fast allen Details.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Kurz überlegen, Randsportarten. Auf welche kommt ihr da spontan? Ja, falls es ein bisschen schwierig wird, ich helfe gerne nach. Apnoe-Tauchen, Schach, Synchronschwimmen und E-Sport. Alles Randsportarten. Okay, gerade beim Letzteren, beim E-Sport, es gibt natürlich Menschen, die professionelle Computerspieler und Spielerinnen sind. Ein paar Bundesligisten haben ja auch eine eigene E-Sport-Sparte. Eine Nische ist es allerdings immer noch, muss man sagen. Das soll sich aber ändern. Denn am Wochenende hat sich der E-Sport-Bund in Deutschland gegründet. Unser Reporter Thomas Ruscher kann uns mehr dazu erzählen. Thomas, was ist denn dieser E-Sport-Bund Deutschland? Was macht er?
Also der frisch gegründete E-Sport-Bund Deutschland oder kurz ESBD will der Spitzenverband für elektronischen Sport in Deutschland werden, der also die Interessen von Amateuren und Profisportlern vertreten will. Also im Grunde ist er das, was der DFB für den Fußball ist. Das gab es bisher im E-Sport nämlich noch gar nicht. Bisher gibt es nur so ein paar kleine Verbände, die aber eher so regionale Interessenvertretungen sind. Naja, und der ESBD, der will jetzt eben genau diese Lücke schließen.
Und was hat er für Ziele? Was wollen die erreichen?
Also der wichtigste Punkt für den Verein ist, E-Sport soll in Deutschland als echter Sport anerkannt werden. Das hat mir der Präsident Hans Jagd nur im Skype-Gespräch erzählt. Ihm geht es vor allem darum, dass E-Sport als gemeinnützig anerkannt wird, weil, da geht es dann halt auch ums Steuersparen.
Gerade für den breiten Sport im E-Sport-Bereich ist es sehr relevant, dass E-Sport als gemeinnützig anerkannt wird. Und damit eben auch die Organisierung von E-Sport sich in der Breite deutlich erleichtert.
Außerdem ist die Gründung des Verbandes wichtig, weil der Deutsche Olympische Sportbund darauf besteht, wenn es um eine sportpolitische Anerkennung für einzelne Sportarten geben soll, dass es halt so einen Spitzenverband gibt. Also ohne Spitzenverband kein richtiger Sport, ist so die Argumentation. Und da schwingt dann ja auch mit, dass E-Sport olympisch werden soll und bei den Asiaspielen im Jahr 2022, okay, ist noch ein bisschen hin, aber da wird E-Sport schon mal eine der Disziplinen sein und da wird es auch Medaillen gewinnen.
Aber wie genau wollen die jetzt dieses Ziel erreichen? Also die müssen ja irgendwie dahin kommen.
Ja, der ESBD, der will den E-Sport in Deutschland vor allem professionell organisieren, sagt der Präsident Hans Jagnow.
Wir wollen damit als Ansprechpartner für Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft gelten. Wir wollen mit der Politik ins Gespräch kommen und insgesamt eine einheitliche Repräsentation der organisierten E-Sport-Landschaft in Deutschland gewährleisten. Und das ganz explizit mit einem sportlichen Ansatz.
Und außerdem denken Sie nun darüber nach, eigene Ligen zu schaffen, eine eigene Nationalmannschaft aufzustellen und Sie wollen sich auch um die Nachwuchsarbeit kümmern, also Schiedsrichter und Trainer ausbilden und zertifizieren und ein Schiedsgericht aufbauen, gegen Wettbetrug, Doping und solche Dinge vorgehen, also die ganze Palette.
Die ganze Palette, genau. Wer hat denn diesen E-Sportbund in Deutschland eigentlich gegründet? Wer steckt dahinter?
Und zu den Gründungsmitgliedern gehören vor allem 6 Amateurvereine, wie der Berliner E-Sport Club oder der Magdeburg E-Sports und 16 Profiteams wie Alternate Attacks, Unicorns of Law, Final Gaming und so weiter. Mit dabei ist außerdem der BIU, der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware und, ganz wichtig, die ESL, die E-Sport-Turniere veranstaltet und damit ein Millionenpublikum erreicht.
Okay, also jetzt hat sich dieser E-Sport-Bund gegründet und jetzt ist alles Dufte, Spitze, super, oder?
Ja, ganz so weit ist es noch nicht, aber Es ist zumindest ein großer und wichtiger Schritt für den E-Sport in Deutschland. Aber es fehlen halt noch ein paar wichtige Mitglieder in den Reihen vom Verbund. Die Bundesliga-Vereine mit ihren eigenen E-Sport-Teams, Schalke, Wolfsburg, Nürnberg, Bochum, Stuttgart und Leipzig, die sind halt bisher nicht an Bord.
Okay.
Die sind ja besonders beim Spiel FIFA sehr gut aufgestellt und die machen gemeinsam mit dem FIFA-Entwickler Electronic Arts ihr eigenes Ding, also ihre eigene virtuelle Bundesliga. Und der ESBD, der hätte natürlich gerne, dass sich diese Vereine auch noch anschließen. Aber da müssen die beiden Parteien noch viel miteinander sprechen. Und das wird sich noch zeigen, wann die dazukommen werden.
Der E-Sport-Bund Deutschland hat sich gegründet. Was die Pläne und Ziele vom ESBD sind, muss man auch wieder neu lernen, dieses Wort. Das hat uns Thomas Ruscher erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
In dieser Woche eröffnen ja viele Weihnachtsmärkte. Es gibt Glühwein, heißen Kakao, Kekse, Kartoffelpuffer. Ist nichts Besonderes eigentlich. Passiert ja in jedem Jahr. Trotzdem gibt es einen Weihnachtsmarkt, für den die Situation in diesem Jahr sehr wohl besonders ist. Es geht nämlich um den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Das ist also der Weihnachtsmarkt direkt an der Gedächtniskirche in Berlin. Und in den war ja am 19. Dezember im vergangenen Jahr der Islamist Anis Amr mit einem LKW reingerast. 11 Menschen sind bei diesem Attentat gestorben und über 50 weitere verletzt. Heute ist dieser Weihnachtsmarkt eröffnet worden. Unsere Reporterin Sabrina Wendling war dabei. Sabrina, was ist denn dein Eindruck gewesen heute bei der Eröffnung?
Also eigentlich überraschend ist es gar nicht so viel anders als sonst. Ich war letztes Jahr selbst auch ein paar Mal hier und fand eigentlich die größte Veränderung ist vielleicht die, die man im Kopf hat, weil man einfach weiß, was hier verpasst. Einem Jahr an der Stelle passiert ist. Es gibt gut rund um den Weihnachtsmarkt Betonpoller, die kennt man aber auch sonst schon ganz gut aus dem Berliner Stadtbild. Teils sind die aber verdeckt durch Tannenbäume oder Buden, also nicht allzu auffällig. Und bei dem nasskalten Wetter heute, da ist ohnehin nicht so viel los, also bisher alles total entspannt.
Wie haben sich denn die Sicherheitsvorkehrungen noch verändert in diesem Jahr? Also du hast gerade schon gesagt, diese Pöller gibt es, aber das ist nicht wirklich neu. Was ist noch passiert seitdem?
Es gibt auf jeden Fall auch mehr Polizisten, mehr Sicherheitspersonal, zum Teil aber eben auch Polizisten in Zivil. Also man erkennt die gar nicht so unbedingt sofort. Die halten sich bisher auch die Polizisten in Uniform eher am Rand des Weihnachtsmarkts auf. Daher meine ich eben, dass es nicht so eine große sichtbare Veränderung ist. Für die Schausteller selbst ist die größte Veränderung, dass sie das alles viel Geld kostet. Also die Betonpoller. Sie mussten auch Metallbeschläge an die Buden anbringen, teils selbst neue Buden kaufen, weil der LKW eben ihre Buden zum Teil komplett zerstört hat. Und da gab es eine große Diskussion, wer für all diese Kosten aufkommt. Und da hat Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller heute bei der Eröffnung so von einer guten halben Stunde spontan Hilfen vom Senat zugesagt.
Ich kann Ihnen sagen, dass uns das bewusst ist, was das auch für eine Kraftanstrengung hier für Sie gemeinsam ist, was die Sicherheitsleistungen anbelangt. Und wir werden in Absprache mit dem Finanzsenator, kann ich Ihnen das sagen, auch sehr sicher, wir werden Ihnen 100.000 Euro zur Verfügung stellen können.
Also da hört man schon Applaus. Diese 100.000 Euro kommt sicher gut an bei den Schaustellern.
Und die Reaktion der Schausteller, wie ist die?
Dazu muss man sagen, es sind bei dem Wetter heute fast mehr Journalisten als Besucher unterwegs. Entsprechend genervt reagieren dann eben auch viele, wenn man wissen möchte, wie es ihnen geht, wie sich das anfühlt, dieses Jahr hier zu sein. Eine Dame, Sabrina heißt sie auch, wollte mir dann doch noch erzählen, wie es ihr geht. Die arbeitet in einer Ballbude, also so einem Wagen, wo man mit einem Ball auf Dosen zielt und dann ein Kuscheltier gewinnen kann. Und sie war letztes Jahr auch schon mit dabei. Und für sie war das eigentlich immer klar, dass sie auch in diesem Jahr wiederkommt.
Man darf sich von sowas jetzt nicht runterziehen lassen. Wir sind ein starkes Berlin. Wir schaffen auch das. Deswegen sind wir auch dieses Jahr wieder hier. Die Sicherheitsmaßnahmen sind jetzt erhöht worden. Wir wollen jetzt nicht darüber nachdenken, dass wenn jetzt 20 Tonnen dagegen hauen, dann sind die trotzdem weg. Darüber reden wir jetzt nicht. Und ja, man muss halt positiv sein.
Ja, und diese positive Einstellung, die hat man dann durchaus auch denen, die nicht ins Mikrofon reden wollten, angemerkt.
Was sich auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin seit dem Anschlag im vergangenen Jahr geändert hat. Infos dazu von unserer Reporterin Sabrina Wendling. Anis Amri hat also diesen islamistischen Terroranschlag dort verübt am 19. Dezember und ist ins Visier der Behörden geraten. Aber diese Behörden selber sind auch ins Visier geraten, und zwar von den Behörden. Wir haben es ja mitbekommen und verfolgt in den vergangenen Monaten. Eine Serie von Pannen hat dazu geführt, dass vieles übersehen worden ist. Und jetzt gibt es schon die nächste Nachricht im Fall Anis Amri. Der hatte sich wohl mit Waffen geknipst und hatte diese Fotos auch auf seinem Handy. Und das ist der Polizei nicht aufgefallen. Pascal Fischer, du hast dir das nochmal genauer angesehen für uns, unser Reporter. Was war denn da los? Warum ist das nicht aufgefallen?
Ja, das hat Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul von der CDU heute bekannt gegeben. Es war ja so, schon Monate vor dem Anschlag im Februar 2016, da haben Fahnder Amri in Berlin kontrolliert und auch sein Handy beschlagnahmt. Und im Landeskriminalamt von NRW wurde das dann analysiert, das Handy. Da waren jetzt aber 12.000 Mediendateien drauf. Da will sich natürlich keine Einzelperson durchklicken. Also hat man ein Analyseprogramm eingesetzt. Und das hat eben Bilder von schlechter Qualität ausgefiltert. Ausgerechnet also 7 Bilder, auf denen aber zu sehen ist, wie Amri da posiert mit Waffen. Also das sind vermutlich Gas- oder Schreckschusspistolen, auch noch Stichwaffen.
Also ich meine, das hätte doch alles geändert, hätte man das gefunden oder nicht, was die Ermittlungen angeht.
Ja, das kann man nicht so genau sagen. Herbert Reul hat auch gesagt, das ist nicht klar, aber ja klar, hier ist ein Fehler passiert, Zitat, der nicht hätte passieren dürfen. Ob man Amri tatsächlich anders eingeschätzt hätte, das ließe sich aber auch nicht sagen. Denn für einen Haftbefehl hätten solche Bilder auch nicht gereicht.
Es hat ja bei Anis Amri mehrere Ermittlungspannen gegeben. Die liegt jetzt eindeutig in NRW, die Verantwortung?
Ja, so ganz eindeutig kann man das auch nicht sagen, denn diese Daten auf dem Handy, die lagen ja auch dem Berliner LKA und dem Bundeskriminalamt vor. Die hätten das also auch finden können.
Eine neue Ermittlungspanne im Fall Anis Amri ist heute öffentlich geworden. Infos dazu von unserem Reporter Pascal Fischer.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Ihr kennt das vielleicht auch, gerade wenn ihr in einer Großstadt wie Berlin wohnt beispielsweise, auch noch in einem besonders angesagten Viertel, da wollen auf einmal alle hin, ja. Und die Vermieter sind natürlich nicht blöde, die möchten gerne davon profitieren, also Miete anheben. Das geht natürlich besser, wenn die Wohnung nochmal neu vermietet wird. Und um das zu tun, muss der Vermieter natürlich die alten Mieter rausschmeißen. So, gerne schon mal mit so ziemlich miesen Entmietungstaktiken kommen ziemlich viele unangenehme Sachen da zusammen. Also entweder kümmert sich der Vermieter gar nicht mehr oder man bekommt irgendwas vor den Latz geknallt. Man hätte seine Pflichten vernachlässigt, obwohl das gar nicht stimmt. Darauf möchten im Moment die Künstler und Künstlerinnen vom Peng-Kollektiv aus Berlin aufmerksam machen. Die haben nämlich einen Bot freigeschaltet, der böse Vermieter nachts aus dem Schlaf klingelt. Pascal Fischer, unser Deutschlandfunk Nova-Reporter, hat sich das mal angesehen, was da los ist und ob die das überhaupt dürfen. Pascal, wer wird denn da angerufen?
Ja, das sind Vermieter aus Berlin, Frankfurt und Leipzig und zwar seit der Nacht von Sonntag auf Montag jetzt. Das sind alles Vermieter, die angeblich mit brutalen Methoden entmietet haben und die sollen jetzt eben wie ihre Opfer um den Schlaf gebracht werden, eine Woche lang insgesamt. Auf YouTube gibt's einen Film, da demonstriert man das alles. Das ist gehalten so in Horrorfilm-Ästhetik, ja, unterlegt von unheimlichen Sturmgeräuschen.
Ich hoffe, dass Sie vielleicht manchmal ein schlechtes Gewissen haben, dass Sie Ihre Eltern benutzt haben, um Eigenbedarf für unsere Wohnung vorzutäuschen. Wir haben die Wohnung einige Monate später auf Immobilien-Scout gefunden. Der Preis hatte sich mehr als verdoppelt.
Sie haben das Haus verwahrlosen lassen, uns Mieter terrorisiert mit Anrufen zur Unzeit, mit Spontanbesuchen, haltlosen Drohungen und Wohnungsverwüstungen.
Ja, und zumindest spontan Anrufe. Diese Methoden nutzen jetzt eben auch mal die verdrängten Mieter sozusagen.
Sollen denn da nur Einzelfälle dargestellt werden?
Nee, das Peng-Kollektiv will sammeln auf hauntedlandlord.de. Zu Deutsch, das heißt ja auch heimgesuchte Vermieter. Da kannst du dich melden.
Okay, also Rache ist süß. Ist diese Rache auch legal? Das klingt ja fast so ein bisschen nach Nötigung oder Stalking.
Ja, ich habe mal nachgefragt bei der Fachanwältin für Mietrecht in Friedrichsdorf bei Frankfurt. Ulrike Schmidt heißt die Dame. Nötigung meint sie, ist das jetzt eher nicht. Denn Nötigung hat ja eine Duldung oder Unterlassung von etwas zum Ziel. Die Mieter sind ja in den Fällen hier schon verjagt sozusagen. Die Vermieter können ja erstmal zu nichts mehr gezwungen werden.
Und Stalking, wäre das ein Punkt?
Ja, wahrscheinlich auch eher nicht. Dazu ist der Zeitraum von einer Woche wahrscheinlich zu kurz, meint die Rechtsanwältin Ulrike Schmidt.
Müsste man schauen, wie häufig das dann wirklich auch in der Nacht ist und wie stark vor allem auch die einzelne Person sich dann auch wirklich bedroht und schwerwiegend beeinträchtigt sieht. Also ich würde es nicht machen. Es ist wirklich ein Graubereich, für so wie ich es jetzt wirklich auch von den Aktivisten verstanden habe, wird das aber nicht das Ziel sein und wird auch nicht das sein, was so stark verfolgt wird.
Ja, das Ziel ist ja auch eher, das Problem überhaupt bekannter zu machen, ja, Entmietung wegen Privatprofitgier anzuprangern.
Nennen die diese Vermieter denn beim Namen?
Nee, die zeigen nur die Adressen dieser Mietshäuser, zeigen auch so Fotos auf der Website. Also haben sich so ein bisschen abgesichert gegen Rufmord oder Verleumdung oder was da auch drohen könnte. Und wenn überhaupt, dann fällt der Anrufbot eher so unter Ruhestörung, meint die Anwältin.
So ein Anrufbot bewegt sich also im rechtlichen Graubereich, das haben wir gerade schon gehört. Also ich meine, man könnte es ja auch drauf ankommen lassen, ne? Zum Beispiel, wenn man noch von seinem Vermieter terrorisiert wird und noch in der Wohnung sitzt.
Ja, könnte man so meinen. Ich sag jetzt mal so ganz vorsichtig, wir rufen ja hier niemanden zu Straftaten auf.
Nein.
Aber echte Gaunervermieter, die müssten sich ja überlegen, ob sie dann zur Polizei gehen, wenn du die da immer anrufst. Und die müssten erstmal auf sich selbst aufmerksam machen damit, ja.
Und deswegen wird es wohl, denke ich, auch schon daran scheitern, dass es da wirklich zu einer echten Verfolgung kommen wird. Gerade weil sie sich ja auch selbst entblößen würden und wahrscheinlich nicht selten auch vielleicht mit Gegenanzeigen rechnen dürften.
Aber nochmal, ne, das ist jetzt weniger Recht, das ist jetzt eher so Taktik und vielleicht sogar eine schmutzige Taktik.
Naja, dann kann der Mieter doch auch gleich den Vermieter anzeigen. Also wenn der mich stalkt und auf meiner Arbeitsstelle irgendwie auftaucht, wie heißt es nochmal?
Haunted Landlord
berichtet?
Ja, die haben da echt so Fälle aufgelistet und genau, also wenn der Vermieter dich bedroht, zeig ihn an. Ansonsten natürlich kannst du immer dran denken, geh zum Mieterschutzbund, schalt den ein, such dir Rechtshilfe oder mindere einfach die Miete, am besten vielleicht mit allen Parteien in so einem Haus, ja, denn das betrifft ja meistens alle, die da rausgekickt werden sollen, denn dann steigt der Druck natürlich viel schneller, sagt auch Rechtsanwältin Ulrike Schmidt.
Das Peng-Kollektiv nervt unbarmherzige Vermieter, wahrscheinlich in einer rechtlichen Grauzone und nicht unbedingt zur Nachahmung zu empfehlen. Wenn es doch passieren sollte, eher am besten rechtlichen Beistand suchen. Jetzt ist natürlich auch nochmal Zeit, zurückzublicken auf den Tag von heute. Die Highlights aus unseren Wissensnachrichten bekommt ihr jetzt und zwar von Anne Preger.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Mindestens jeder, der ein Musikinstrument spielt, kennt den Komponisten Frédéric Chopin. Der wurde nur 39 Jahre alt. Er starb 1849. Allerdings war sehr lange unklar, woran er starb. Damals vermutete man, dass er Tuberkulose hatte, also eine Infektionskrankheit, die meist die Lungen befällt. Polnische Forscher wollten es allerdings genauer wissen. Sie haben sein Herz untersucht. Das liegt, eingelegt in Alkohol, vermutlich Cognac, in einer Flasche, die in einer Grabwand in einer Warschauer Kirche eingebaut ist. Die polnischen Forscher hatten die Vermutung, dass Chopin möglicherweise nicht an Tuberkulose, sondern an der Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose gestorben sein könnte. Sie haben das eingelegte Herz untersucht, allerdings nur per hochauflösender Fotos, weil sie die Flasche nicht öffnen dürfen. Und sie sind zu dem Schluss gekommen, es war vermutlich doch Tuberkulose. Um ganz sicher zu gehen, wäre ein DNA-Test nötig. Die Forscher werden ihre Ergebnisse im Februar in einem Fachmagazin veröffentlichen und dann wird auch ein Foto von Chopins eingelegtem Herz zu sehen sein. Das ist mal teure Forschung. Einfach Diamanten schrotten. Wissenschaftler aus Deutschland und anderen Ländern haben Diamanten in Graphit umgewandelt. Graphit besteht auch aus Kohlenstoff, Diamanten sind aber viel stabiler. Wegen ihrer besonderen Struktur gelten sie als kostbarste Edelsteine überhaupt. Aber obwohl sie der härteste natürliche Stoff sind, haben die Forscher es trotzdem geschafft, sie kaputt zu kriegen. Sie haben dünne Diamantscheiben mit ultrakurzen Elektronen-Röntgen-Laserblitzen beschossen. Dadurch wurde die Struktur so geändert, dass aus Diamant Graphit wurde. Jetzt fragt man sich natürlich, wofür das Ganze gut sein soll. Für die Industrie ist es wichtig, die genauen Eigenschaften von Diamanten zu kennen und ab welchem Punkt sie kaputt gehen. Denn in der Industrie werden die Edelsteine viel genutzt. Für Bohrer, Fräsen oder zum Polieren. Kommt der atlantische Kabeljau im Kühlregal wirklich aus dem Atlantik und ist es überhaupt Kabeljau? Dieser Frage sind im Juni Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren nachgegangen. Sie haben für das Bürgerforschungsprojekt Fischdetektive bundesweit knapp 650 Fischgewebeproben gesammelt. Dazu haben sie Fragebögen ausgefüllt und die Probe samt Bogen an das Geomar-Forschungszentrum in Kiel geschickt. Dort haben Forscher über genetische Untersuchungen an knapp 450 der Proben die Art und die Herkunft der Fische überprüfen können. Ergebnis? Beim größten Teil des Fisches stimmte die Angabe auf der Verpackung. Nur bei 5% der Proben war dies nicht so. Darunter waren dann auch Fälle, wo anstelle einer teureren Fischart eine billigere verkauft worden war. In anderen europäischen Ländern hatten Untersuchungen deutlich häufiger Fehletikettierungen gefunden. Allerdings wurden da meist Fischprodukte untersucht, wo eine Fälschung einfacher ist, zum Beispiel Sushi oder verarbeitete Fischprodukte. Die Fischdetektive haben dagegen unverarbeiteten Fisch untersucht.
Deutschlandfunk Nova.
Auch wenn bis jetzt keine Partei für eine dieser Optionen laut Hurra geschrien hat, um bei uns eine Regierung ans Laufen zu bekommen, wären möglich, ich zähle es gerne nochmal auf, große Koalition, Minderheitsregierung oder Neuwahlen. Und dann ist heute noch Matthias Miersch mit einem ganz neuen Vorschlag um die Ecke gekommen.
Ich halte es schlichtweg für möglich, jenseits einer Minderheitsregierung, die nur auf eine Tolerierung aus ist, zum Beispiel bestimmte Komplexe vorher zu vereinbaren, dass man dort gemeinsam agiert. Das wäre der Bereich der Europapolitik, das wäre der Bereich der Außenpolitik, auch im Bereich beispielsweise des Haushalts. Das heißt, dieses Argument, was eben auch Volker Kauder wieder gegen eine Minderheitsregierung aufgebracht hat, dass eine Unsicherheit entsteht, dass bei jedem Gesetz eine Mehrheit gesucht werden müsste, dem kann man ganz, ganz einfach begegnen. Und über diese Modelle muss man wenigstens mal in dieser Republik nachdenken.
Matthias Miersch ist Sprecher der Partei Linken der SPD im Bundestag und er hat heute Morgen bei den Kollegen vom Deutschlandfunk diese Idee vom vierten Weg vorgestellt, so nennt er das. Er sagt, es muss noch irgendwas geben zwischen GroKo und Neuwahlen. Wie soll denn, könnte denn dieser vierte Weg funktionieren? Ich frage mal nach bei Marcel Solar, der ist Politikwissenschaftler. Marcel, also feste Vereinbarungen bei wichtigen Themen, das kann sich Matthias Miersch vorstellen. Wie könnte das denn funktionieren?
Also ich habe mir das Interview heute Morgen auch nochmal gründlich angehört. Also eigentlich spricht er sogar zwei Optionen an. Das eine ist so ein bisschen die klassische Koalition. Nur, dass man nicht festhält, dass man in sämtlichen Punkten miteinander abstimmt. Das ist so ein bisschen die Aufhebung des Fraktionszwangs, dass man auch mal mit anderen abstimmen kann. Und das Zweite ist wirklich diese Vorabvereinbarung in einer Minderheitsregierung, dass man bestimmte Themenkomplexe quasi dann auch schon benennt, was für Minderheitsregierungen noch nicht mal so ungewöhnlich ist. Das kann beides gemacht werden, aber es ist halt die Frage, welchen Nutzen die Parteien rausziehen.
Okay, dann lass uns doch mal gucken. Also welchen Vorteil hätte das denn konkret für die SPD?
Also diese erste Idee, quasi so eine, ja, das ist ja fast schon so eine offene Beziehung, also dass man eine Koalition hat und dann aber trotzdem auch mit anderen Partnern was machen kann, hätte natürlich einen Vorteil, dass man einerseits Regierungsämter besetzen kann und quasi an den Töpfen der Macht ist und gleichzeitig aber auch noch Projekte, die man selber interessant findet, mit Linkspartei und Grünen zum Beispiel durchzusetzen. Das andere ist dann quasi genau andersrum. Regieren ist ja nicht nur Ämter und toll, sondern man wird auch gerne mal abgestraft. Das heißt, wenn man nicht mitregiert wirklich, dann zieht man sich so ein bisschen aus der Sache weg, kann aber trotzdem Regierungshandeln mitbestimmen, indem man eben vorher sagt, okay, wir wollen im Bereich Renten etc. schon Punkte setzen. Also das hat beides für die SPD durchaus einen gewissen Anreiz.
Und was ist mit den anderen kleineren Parteien? Hätte das auch Anreize oder Vorteile für die?
Das sehe ich eigentlich nicht so, weil die Situation ist ja insofern besonders mit der SPD, weil Union und SPD eine Mehrheit haben. Also die Grünen sind ja deshalb auch skeptisch mit Blick auf eine Minderheitsregierung, weil man einfach ganz zentrale Punkte, zum Beispiel Ausstieg aus der Kohle und anderes, gar nicht festschreiben könnte, weil man müsste ja noch andere davon überzeugen und das ist mit FDP und vor allem auch der SPD als Kohlepartei ja schwer überhaupt zu garantieren. Das heißt, man regiert, ohne dass man seine zentralen Punkte durchkriegt. Bei den anderen Parteien ist das ähnlich. Also eigentlich hat ja keiner diese genötige Stimmzahl, um vorher auch zu wissen, dass was wir da vereinbaren, können wir dann auch wirklich machen.
Was ist denn deine Einschätzung? Also könnten solche Verabredungen zwischen einzelnen Parteien wirklich eine gute Alternative sein zur Minderheitsregierung?
Also das kann ja durchaus sein, dass man eben diese Minderheitsregierung auch schon vorbespricht. Also dass man halt sagt, ich gehe vorher in Gespräche mit den verschiedenen Akteuren, um mal auszuloten, dass ich auch so ein bisschen meine Agenda durchsetzen kann mit Blick auf Europa, Energie und anderes. Es ist aber meines Erachtens auch schwierig, wenn man das jetzt zu fest zurt am Anfang, weil man darf ja nicht vergessen, das geht alles nicht ohne eine gewählte Kanzlerin, höchstwahrscheinlich Angela Merkel, weil das ist der erste Schritt. Also Minderheitsregierung funktioniert in Deutschland nur wirklich mit der Wahl im dritten Wahlgang einer Kanzlerin. Und wenn die Union da jetzt nicht genügend umsetzen kann, weil vielleicht auch andere Parteien entweder mit der Union oder sogar neben ihr ganz viel absprechen, dann sehe ich nicht, dass die Union da überhaupt Interesse dran haben könnte. Und das sehe ich auch ein bisschen schwierig fürs Regierungshandeln für 4 Jahre.
Das heißt, wäre das eine Option, dass man vielleicht bei uns in Deutschland so eine Regierung mal komplett neu denken müsste? Oder ist das was, wo du sagst, nee, das brauchen wir eigentlich gar nicht, beziehungsweise es kommt nicht in Frage?
Also ich glaube, man darf nicht vergessen, selbst wenn wir jetzt in einer ganz ungewöhnlichen Situation sind, es ist ja keine, sage ich mal, Staatskrise. Also wir haben Möglichkeiten, auf dem Tisch eine Regierung zu bilden. Wir sind auch an einem Punkt, wo alle Akteure vorher zum ersten Mal keine festen Koalitionsaussagen gemacht haben. Nur es ist halt anscheinend immer noch ein Lernprozess, dann auch zusammenzukommen. Also dieses Bild, dass das Schmieden von Kompromissen ein Akt der Schwäche ist, ich glaube, das muss man in diesen Zeiten überwinden, die eben mit einer großen Zersplitterung im Parlament einhergehen. Und da muss man einfach auch noch wendiger werden, jetzt nicht im negativen Sinne, sondern halt auch klar kommunizieren im Wahlkampf. Das sind die Sachen, für die wir stehen. Und wir bringen so viel wie möglich davon in Koalition ein, ohne das garantieren zu können. Und eben das Schmieden eines Kompromisses eher dann auch als Wert, demokratischen Wert, der es auch ist, herausstellen. Also ich sehe jetzt nicht, dass man da ständig mit vollkommen neuen Ideen hantieren muss, sondern es gibt eben Rückfalloption Große Koalition oder auch eben Bündnisse, die nicht in den klassischen Lagern sind oder auch Minderheitsregierungen. Das heißt, da kann man was probieren, ohne jetzt ganz neue Sachen in Deutschland zu erfinden.
Matthias Miersch von der SPD schlägt einen vierten Weg vor, um zu einer Regierung zu kommen in Deutschland. Wie das funktionieren könnte, ob das eine Alternative wäre zu den bisherigen Optionen, das hat uns der Politikwissenschaftler Marcel Solar erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Niedersachsen ist ja ein Flächenland, wissen wir selbstverständlich alle, mit vielen Landstraßen. Und da gibt der ein oder andere mal ordentlich Gas, lässt sich auch nicht von Ortsschildern bremsen oder von Geschwindigkeitsbegrenzungen oder hahaha vom Ruhebedürfnis der Anwohner. Auf einer Landstraße zwischen Wolfsburg und Braunschweig gilt Tempo 50 und das scheint ziemlich wenige Menschen zu interessieren. Also haben Anwohner jetzt einen Fake-Blitzer gebaut. Pascal, wer hat denn da zu viel bekommen?
Ja, das ist ein Ehepaar aus Allenbüttel. Sabine und Rainer Liebrenz heißen die. Die wohnen an dieser Landesstraße 321. Und da fahren die Leute eben nicht 50, sondern 150 zum Teil. Und vor 2 Jahren hat sogar einer mal eine Grundstücksmauer eingerissen. Und da haben die beiden dann wirklich zu viel gekriegt und gesagt, das reicht.
Das hast du so schön gesagt. Ich kann es mir genau vorstellen, dass sie es auch so gesagt haben. Und wie haben die jetzt diese Attrappe gebaut?
Naja, Rainer Liebrenz hat ein Entlüftungsrohr genommen. Das ist so dunkelgrün und ich sag mal so mannsbreit. Das hat er dann hochkant aufgestellt, noch mit einem bisschen schwarzen Klebeband, so ein oranges Plexiglas vorne dran geklebt, sodass das alles wie so ein Sensor aussieht. Und ja, fertig war der Pseudoblitzer.
Und der also hat so die Wirkung, die man sich so erhofft hat von dem Ding. Er schreckt ab.
Ja, also wenn du dran vorbeifährst, siehst du das ja nicht sofort, dass es eine Attrappe ist. Und Rainer Liebrenz sagt auch, ja, tendenziell fahren die jetzt langsamer.
Darf man sowas einfach in seinem Garten aufstellen?
Ja, das Ehepaar hat ja schon einiges bei sich aufgestellt. Ne? So Schaufensterpuppen mit netten Geschwindigkeitshinweisen. Das war aber wohl zu freundlich und hat nichts genützt. Und diese Säule, die darf da wirklich stehen. Solange die nämlich nicht leuchtet oder blinkt oder meinetwegen auch wirklich blitzt, das wäre dann was anderes. Dann würde die natürlich in den Verkehr eingreifen.
Warum steht da kein echter Blitzer, Pascal?
Ja, das fragt sich dieses Ehepaar auch und das fragen die sich seit langem. Die haben bei der Polizei und bei der Politik vor Ort nachgefragt. Naja, noch will das Landesamt das da einfach nicht.
Ein Fake-Blitzer. Er sieht schön aus, könnte auch als Kunstwerk durchgehen wahrscheinlich, oder?
Ja, oder auch so fürs Wohnheimzimmer, ne, statt dieser Baustellenlampen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Mist, schon wieder alles weggeguckt. Keine neue Serie mehr da, die euch magisch anzieht, wie die Schlange K. Naja, ihr müsst jetzt nicht verzweifeln, ab heute gibt es neuen Stoff, den ihr euch in die Augen drücken könnt. The Marvelous Mrs. Maisel. Das ist die neue Serie der Macher von den Gilmore Girls. Dahinter stehen Amy Sherman Palladino und ihr Ehemann Dan. Das Ganze gibt es auf Amazon Prime und wir wollen natürlich wissen, was kann die Serie denn? Deutschlandfunk Nova Film- und Serienfrau Anna Wollner hat die ersten Folgen schon gesehen und auch die beiden Gilmore Girl Macher zum Interview getroffen. Anna, hat die Serie denn überhaupt Parallelen zu den Gilmore Girls?
Schon, denn es ist so eine typische Wohlfühlserie, bei der man gar nicht anders kann, als sich sofort in die Hauptfigur Mitch Maisel zu verlieben. Es geht um eine junge Frau, die ist verheiratet, Mutter von 2 Kindern, Jüdin, und die wohnt in der New Yorker Upper West Side. Ihr Mann träumt davon, Stand-Up-Comedian zu werden, und als er sich von ihr trennt, weil er so ganz klischeemäßig ein Verhältnis mit seiner Sekretärin hat, stürmt sie die Bühne eines Comedy-Clubs, legt eine 1A-Performance hin und erobert die Stand-Up-Comedy-Welt im Sturm. Das alles wohlgemerkt im Jahr 1958.
Und haben die das gut transportiert ins Jahr 2017, also ins Hier und Jetzt? Ist es zeitgemäß?
Ist es, weil es eben so eine Emanzipationsgeschichte einer jungen Frau ist mit einem dezidierten Wortwitz. Das wirkt nie altbacken, sondern eher ganz im Gegenteil. Und Amy Sherman Palladino, deren Vater selbst Stand-Up-Comedian war und die mit Geschichten über Carl Reiner und Mel Brooks groß geworden ist, der waren diese Parallelen zu heute auch extrem wichtig.
Wir wollten, dass sie sich modern anfühlt. Wir wollten nicht, dass es eine Großmutter-Show wird. Großmütter sollen die Show lieben, aber wir wollen in erster Linie junge Frauen damit ansprechen. Dass junge Frauen und auch Männer sich mit den Figuren identifizieren können, obwohl die Serie ja in einer anderen Ära spielt. Die Umstände damals ganz anders waren, als sie heute sind. Es ist dennoch der Weg einer Frau von A nach B, eine Frau, die erwachsen wird.
Es ist also wirklich universell anwendbar als Parabel auf die Emanzipation, egal ob 1958 oder 2017.
Das ist ja jetzt auch wieder, muss man sagen, eine Serie, in der eine Frau im Mittelpunkt steht. Also wie bei einigen anderen ja jetzt auch schon. Ich erinnere mich an The Sinner oder an Alias Grace oder The Handmaid's Tale. Woran liegt das, dass da jetzt die Frauen mehr im Mittelpunkt stehen?
Ich ergänze das mal noch ganz dreist um Glow oder Big Little Lies. Und auch im Kino, da gibt's ja Frauen ohne Ende, Wonder Woman oder eine fulminante Frances McDormand in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, die das diesjährige Oscar-Rennen ordentlich aufmischen wird. Es ist so ein bisschen die Emanzipation auf der Leinwand, eine Emanzipation von Trump, von Harvey Weinstein und Co. Oder wie Eamon Sherman-Palladino sagt, Frauen an die Macht.
Women need to be in charge.
Frauen müssen an die Macht. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich mag Männer. Männer sind keine Feinde. Macht und Machtmissbrauch ist der Feind. Das Problem ist, dass alle Leute an den entscheidenden Stellen Männer sind.
Weil sich da langsam was verändert, verändert sich auch das Frauenbild auf der Leinwand. Denn ganz wichtig, die Frauen, die wir in den Serien sehen, das sind ja keine Hausfrauen mehr, keine Ehefrauen oder Mütter, sondern emanzipierte Figuren. Bestes Beispiel auch das Finale von Big Little Lies, in dem fünf Frauen einen Serienvergewaltiger zur Strecke bringen, der sich über häusliche Gewalt definiert hat. Die Wut der Frauen, die ist so ein bisschen angekommen. Die Wut auf Trump, auf Weinstein, auf unfaire Bezahlung und den männlich geprägten Machtmissbrauch, das drückt sich eben auch in Serien und Filmen aus. Und das wird auch höchste Zeit.
Und ein Beispiel dafür ist eben The Marvelous Mrs. Maisel. Gibt's ab heute bei Amazon Prime. Und das ist jetzt natürlich keine direkte, unmittelbare Reaktion auf Harvey Weinstein zum Beispiel. Es geht ums große Ganze. Das hat uns Anna Wollner gerade erklärt. Die hat uns die Serie vorgestellt. Hier in Deutschlandfunk Novas Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Das war die Redaktionskonferenz für heute Abend mit Crazy Pascal Fischer. Wir hören uns morgen wieder, 18.15 Uhr, Viertel nach sechs. Schönen Abend euch.
Bis, ja, sag ich auch. Tschüss.
Das auch, freue ich mich. Mein Name ist Sonja Meschkart. Bis bald. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.